Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten. Bevor wir in das heutige Interview starten, noch ein paar Worte zur Leadership-Schmiede, die im Januar startet. Wer die allererste Podcast-Folge zu meiner Geschichte gehört hat, weiß, dass ich damals ziemlich plötzlich Führungskraft wurde und auch viele andere Gäste im Podcast erzählen ähnliche Geschichten. Deshalb haben Anaïs und ich die Leadership-Schmiede entwickelt, um neue Führungskräfte in ihrer Führungsrolle zu unterstützen und zu begleiten. Wir haben da ja auch in den Tooltips-Folgen schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ein großer Teil der Leadership-Schmiede ist der Austausch untereinander in einer Community von anderen Führungskräften, die an einem ähnlichen Punkt stehen. Es gibt jede Menge Impulse und Tools, die du für dich nutzen kannst, und natürlich Live-Trainings. Wir bieten da verschiedene Formate und unterschiedliche Themen an, die neue Führungskräfte betreffen, sodass du dir immer das raussuchen kannst, was du möchtest. Es gibt keinen vorgegebenen Zeitrahmen, in dem du irgendetwas absolvieren musst. Du kannst die Plattform also einfach so nutzen, wie es für dich am besten in deinen Alltag passt. Das Tolle ist, die ersten 3 Monate, jetzt ab Januar, sind kostenlos und du kannst dir also in Januar, Februar und März alles in Ruhe anschauen und testen. Komm also gerne rein und schau dich um. Der Link zur Anmeldung ist in den Shownotes. Und jetzt zum Interview. Mein heutiger Gast ist Dominik. Er hat Medieninformatik studiert und arbeitet grob gesagt im IT-Bereich. Er ist nach nur 3 Monaten in seiner ersten Stelle plötzlich Führungskraft geworden, hat dann seine eigene Firma gegründet und diese später wieder abgegeben, woraufhin er wieder als Führungskraft zurück in die Anstellung gegangen ist. Das Interview ist in 2 Teile geteilt und in Teil 1 sprechen wir jetzt über seine allererste Führungsrolle und was dabei besonders herausfordernd war. Viel Spaß beim Zuhören.
Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Danke. Heute was dazu zu erzählen. Wahrscheinlich am einfachsten, wenn du dich mal ein bisschen kurz vorstellst, so aus welcher Branche du eigentlich kommst, was du eigentlich gelernt hast. Ein bisschen okay. Background im Prinzip.
Bisschen Background. Also erstmal Alter 38 aktuell. Ja, dass man auch so ein bisschen eine Referenz dazu hat.
Ja,
Background. Angefangen Realschule, dann in einem technischen Berufskolleg weitergemacht, Informatikstudium in Deutschland, Medieninformatik, einfach weil ich damals noch gesagt habe, weiß nicht, ob ich so wirklich in die Entwicklung rein will, aber die Richtung interessiert mich eigentlich schon und wollte einfach ein bisschen breiteren Werdegang haben und deswegen habe ich Medieninformatik genommen, um dann noch so ein bisschen die Audio-Video-Bearbeitung etc. hat mich früher schon immer interessiert.
Anstatt jetzt nur Informatik.
Genau, anstatt reine Informatik. Ja. Muss man auch dazu sagen, ich habe einen Bruder, der ist knapp 4 Jahre älter, der hat Informatik studiert.
Okay.
Der hat mir das auch nicht ganz so schmackhaft gemacht. reines Informatikstudium habe ich halt mitbekommen. Ist sehr viel Mathematik und sehr trockener Stoff gewesen. Ja, ich bin jetzt nicht schlecht in Mathe, ist aber nicht unbedingt gerade mein Lieblingsfach. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe da ein bisschen einen anderen Weg.
Ja.
Hab das, wie gesagt, in Deutschland gemacht, hat mir soweit ganz gut gefallen, habe dann auch den Master hinten dran gehängt. War eigentlich von vornherein auch klar, dass ich das mache für mich, weil ich von vornherein irgendwie auch immer schon so ein bisschen auf eine höhere Karriere geschielt habe, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und hatte dann im Studium mir überlegt, okay, ein Auslandssemester will ich eigentlich noch machen. Im Bachelor hat es nicht wirklich gepasst, zeitlich, finanziell etc. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache es im Master. Bin dann auf so eine Informationsveranstaltung gegangen und da war es dann ganz cool, weil wir die Möglichkeit hatten, nach Australien zu gehen und da den australischen Master an der Swinburne University ist das, noch den australischen Master mitzunehmen, weil ich ganz viel angerechnet bekomme. Und genau, das war so eine Kooperation, die habe ich dann mitgemacht, bin dann nach Australien, also nachdem ich den deutschen Master fertig hatte, ging es fließend weiter. Ich glaube, es waren gerade noch so mein Zeugnis bekommen und bin direkt nach Australien abgewandert. Habe da dann ein halbes Jahr, also ein Semester in Australien auch nochmal Informatik studiert. Ist natürlich da ein bisschen anders aufgebaut. Da war es dann eher, ich sage jetzt mal vorsichtig, schon richtige Informatik, aber auch Internet Security, solche Themen. Auch nochmal ein bisschen das Spektrum erweitert, sage ich mal. Bin danach dann auch noch ein halbes Jahr rumgereist. Ist meine mittlerweile Frau ist dann gekommen. Haben wir da noch ein halbes Jahr Work and Travel gemacht. Das war auch eine sehr spannende Zeit. Auch eine sehr prägende Zeit natürlich, weil erstmal so komplett, da war ich, weiß gar nicht genau, irgendwie Mitte 20, in ein fremdes Land ohne irgendwas. Englisch konnte ich zum Glück problemlos, das war immer kein Thema. Aber es war natürlich auch eine Selbstorganisation und auch eine gewisse Herausforderung für mich selber damals.
Ja, ich finde also aus eigener Erfahrung ja auch, wenn man das mal macht, das ist nochmal ganz anders wie alles, was man sich vorher so vorgestellt hat, was so Reisen angeht, finde ich. Vor allem, wenn es auf so eine lange Sicht ist.
Ja, ich bin irgendwie jemand, der da immer eher so ein bisschen, ich denke gar nicht zu viel drüber nach und mach's. Also ich bin schon ein Planer, also nicht falsch verstehen. Aber ich mache mir da nie so große Gedanken, dass ich das jetzt irgendwie nicht hinbekommen würde.
Oder ja,
so.
Ja.
Eine Situation hatte ich tatsächlich nur in Erinnerung. Das war, wo ich in Australien angekommen bin und in dem Zimmer saß und mir gedacht habe, okay, jetzt bin ich hier.
Ja. Ja.
Ist dann auch verflogen. Ich meine, das Leben geht weiter, irgendwie managt man's.
Ja.
Hab dann auch ganz viele tolle Leute dort kennengelernt. Das war dann natürlich auch schön, war eine gute Erfahrung.
Ja.
Gibt auch fürs Leben doch einiges mit, finde ich.
Ja, voll. Aber es ist auch immer eine schöne Erfahrung, finde ich, weil gerade diesen Moment, wie du sagst, den hatte ich auch ein paar Mal, wenn man irgendwo ankommt und man hat sich auch drauf gefreut und man ist sich auch sicher, dass das auf jeden Fall gut wird. Und dann kommt man an und in diesem ersten Moment sitzt man da und denkt sich so, jo, und jetzt? Aber wenn man da dann da durchgeht und auf der anderen Seite rauskommt, das bestätigt einen ja auch wieder total da drin, dass man sagt so, ja, im Prinzip kann mir, also jetzt mal übertrieben gesagt so, ihr könnt mir gar nichts, ich kann alles so in, also jetzt in Anführungszeichen, natürlich nicht, aber es zeigt dann schon irgendwie, dass man dann doch irgendwie immer da rauskommt.
Es gibt dann schon eine Sicherheit, ja,
ja.
Das definitiv.
Ja, also und auch so als Selbsterfahrung.
Ja, genau. Ich denke, das hat mir dann auch in meiner Karriere und in den weiteren Erfahrungen und Tätigkeiten schon auch geholfen, sicherlich.
Ja.
Ist natürlich immer schwer abzuschätzen, was wäre gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte,
klar.
Aber...
Aber es gibt dann schon so dieses Selbstbewusstsein, ne? Also das ist ja auch nichts anderes als jetzt eine andere Form von Herausforderung. Es sind ja alles Herausforderungen. Sei es jetzt eine berufliche, weil ein neuer Job oder eben ich bin jetzt in einem neuen Land und kenne hier keinen und soll hier jetzt ein halbes Jahr irgendwas machen oder so. Das sind ja schon immer Herausforderungen, vor die man sich stellt oder gestellt wird. Und wenn man die dann meistert, gibt es natürlich schon auch Selbstvertrauen für zukünftige Sachen, wo man sagt, ja, das habe ich geschafft, dann werde ich das schon auch schaffen. So.
Ja. Definitiv. Und ich denke, da muss man einfach auch irgendwie, gerade auch Thema Führung am Anfang in die Erfahrung reingehen. Man muss sich einfach auch klar sein, dass man Dinge machen muss, die man halt vorher nicht genau weiß und genau kennt. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten. Das ist leider kein Studium, wo man sagt, man weiß im Endeffekt nachher genau, was in der Prüfung dran kommt, oder zumindest circa.
Ja.
Oft geht es einfach darum, Erfahrungen zu sammeln.
Ja.
Und da muss man sich einfach auch die Courage geben und sagen, okay, das mache ich jetzt.
Ja, das ist aber ja tatsächlich auch gerade, finde ich, bei so Berufen, wo man studiert hat für, ist es ja schon alleine, da ist es ja schon so, du studierst was und je nachdem, was man macht, hat man natürlich auch Praxis und da vielleicht auch schon Erfahrungen mit irgendwelchen Hands-on-Sachen, aber trotzdem, ein Studium bereitet dich nicht wirklich auf einen Beruf vor, weil ein beruflicher Alltag ist einfach was ganz anderes wie ein Studium. In der Lehre ist es was anderes, da bist du ja schon im Betrieb. Natürlich ist es trotzdem noch was anderes, wenn du dann alleine für irgendwas verantwortlich bist, aber das Studium per se bereitet dich ja nur in der Theorie auf irgendwas vor.
Oh, absolut.
Und nicht in der Praxis, ja eben. Von dem her, ja, spannend. Das heißt, du hast dann 2 Master gehabt, bist zurückgekommen aus Australien und hast dann hier deinen ersten Job angefangen, richtig?
Genau, korrekt. Bin hier zurückgekommen, habe dann gesagt, okay, ich suche mir jetzt einen Job, bin auf die Suche gegangen. Ich wollte erstmal in einer kleineren Firma anfangen, einfach aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich will mal so ein bisschen kennenlernen, wie das in Firmen funktioniert. Wenn man jetzt zu einer großen Firma geht, ist das immer das Problem, dann ist man so in der Abteilung drinne. Man kriegt eigentlich sonst nicht wirklich was mit und ich wollte einfach auch irgendwie mal so ein bisschen rumgucken und auch die Möglichkeit haben, möglichst schnell auch Verantwortung mit zu übernehmen und so ein bisschen auch Freiraum dafür zu bekommen. Deswegen habe ich extra oder explizit nach kleineren Firmen gesucht gehabt, habe dann in Tübingen eine gefunden, waren damals so 25 Mann circa. Wir waren in der Entwicklungsabteilung, ich habe als Entwickler dann angefangen, waren wir 7. Ich war keine 3 Monate da, war noch nicht mal aus der Probezeit draußen, kam die Geschäftsführung, die lustigerweise, da gab es auch einen Geschäftsführungswechsel, die Geschäftsführung hat mit mir zum gleichen Zeitpunkt angefangen, deswegen hat die da auch noch ein bisschen umstrukturiert, kam dann, hat gemeint, so, meine Chefin ist schwanger, die geht bald in Elternzeit.
Ja.
Und sie brauchen halt jemanden, der das Ganze irgendwie übernimmt in der Zeit.
Aha.
Und die restlichen Entwickler waren alle so ein bisschen, ich bleib lieber in meinem stillen Kämmerchen und
okay.
Lass mir Aufgaben geben. Ja, ich habe zum Thema nicht deine Vorscheuen gesagt, ja klar, mache ich. Und habe dann damals diese stellvertretende technische Leitung übernommen. Es ging im Grunde genommen eigentlich darum, ja, die Entwickler so ein bisschen zu koordinieren und auch schon erste Projektmanagement-Aufgaben dann mit zu übernehmen. Und das war natürlich schon eine interessante Geschichte. Mhm. Herausfordernd, aber auch spannend und auch definitiv eine Erfahrung wert.
Ja.
Und so bin ich dann wirklich auch ins kalte Wasser, auch was Führung in dem Sinne angeht. Das war natürlich jetzt noch nicht wirklich eine große Führungsrolle. Klar, per se stand ich über den Kollegen. Aber ich meine, man musste sich auch nichts vormachen. Weder ich wusste, was ich treibe, in dem Sinne, was die Führung angeht. Und das wussten natürlich auch die Kollegen, von dem her war es dann auch eher so ein bisschen ein Miteinander.
Okay.
Ich habe mich mit denen auch gut verstanden, von dem her war das dann auch eher, sag ich mal, auf einer fachlichen Ebene viel mehr als auch wirklich auf einer disziplinarischen.
Okay.
Hat mir aber natürlich den Vorteil gebracht, dass ich schon mal so ein bisschen die ersten Erfahrungen halt auch gleich mit reinsammle.
Ja, also ich meine, das ist ja schon echt crazy, wenn man sich das mal überlegt. Du bist Berufsanfänger, bist keine 3 Monate da und übernimmst jetzt das Team, wo du der Letzte warst, der angefangen ist.
Ja, das war schon eine sehr interessante Frage. Also ich bin tatsächlich auch dann erstmal zu den 2 Älteren in Anführungszeichen. Also die waren jetzt nicht wirklich so viel vom Alter her älter, aber von denen, die länger da waren, bin ich auch hin und habe sie gefragt, so nach dem Motto, ist das für euch wirklich okay, wenn ich das übernehme? Ne? Nur weil ihr jetzt sagt, ihr wollt das nicht, heißt das ja nicht unbedingt, dass ihr dann drüber euch erfreut, dass ich das nachher mache.
Ja.
Und für die war es aber auch vollkommen in Ordnung. Ja, das war schon spannend. Ich denke, wenn es andere Möglichkeiten gegeben hätte für die Firma, hätte es gemacht. War natürlich auch schön, weil sie es mir halt auch zugetraut haben dann in dem Sinne.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon auch ein richtiger Vertrauensvorschuss eigentlich. Also klar, die haben dich jetzt 3 Monate gesehen, haben so einen groben Eindruck von dir, aber das ist ja schon nochmal ein Sprung, ob sie dir jetzt zutrauen, das in Zukunft zu machen oder halt jetzt sofort.
Ja, also wie gesagt, ich meine dadurch, dass ich tatsächlich wirklich im Arbeitsleben seit eben 3 Monaten war, ich habe mir da genauso wenig drüber gedacht, wie ich mir drüber gedacht habe, wie ich das mit Australien mache, sondern habe gesagt, ja, das ist der Weg, den ich eigentlich gehen will. Hätte zwar jetzt nicht damit gerechnet, dass es in 3 Monaten passiert, aber ja. Let's go.
Ja, cool. Ja, ist ja auch schön, ne? Also das war ja bei mir im Prinzip ähnlich, nur bei mir war es am ersten Tag so, ach übrigens, da wurde ich auch gar nicht gefragt, aber ja. Ist ja schon immer ein cooles, deswegen, ich kann es total gut nachvollziehen. Das ist ja, wenn man eh in die Richtung wollte, ist es halt eine mega coole Möglichkeit, die Chance und ja, die Möglichkeit dann auch direkt zu haben, das direkt anzugehen. Und ich finde es auch total cool, dass du dann gesagt hast, ja gut, dann mache ich es halt gleich. Ja, wie war dann so dieser Anfang für dich?
Also das ist schon eine ganze Weile her, da muss ich echt noch ein bisschen überlegen. Er war natürlich auch ein bisschen holprig, aber ansonsten hat das eigentlich doch ganz gut funktioniert. Meine Chefin war dann halt, glaube ich, noch irgendwie so 1-2 Monate da, bis sie dann wirklich gegangen ist.
Ah, immerhin, ihr hattet eine Übergangsphase.
Wir hatten so eine kleine Übergangsphase. Okay. Sie wussten es ja schon vorher dann auch.
Ja. Du, das heißt nicht, dass man sich gleich rechtzeitig drum kümmert.
Das stimmt. War für mich dann auch eine interessante Geschichte, weil ich mir dann irgendwie gedacht habe, okay, so wie sie es macht, würde ich es jetzt nicht machen.
Mhm.
Und das war dann auch schon mal so ein bisschen die erste Erfahrung. Und das wird, glaube ich, auch jeder irgendwie haben, der nicht von Grund auf ein neues Projekt und ein neues Team übernimmt. Man hat immer irgendwelche Sachen, die man übernehmen muss, die man selber nicht wirklich versteht oder beziehungsweise halt anders machen würde.
Ja.
Und das weiß ich auch noch, war eine sehr interessante Geschichte dann, vor allem, wo meine Chefin dann halt irgendwann wiedergekommen ist. Also wie übergibt man das jetzt dann wieder zurück? Weil im Endeffekt, wie ich halt nach vorne gestimmt bin in der Situation, habe ich halt auch keinerlei Rücksicht genommen auf irgendwelche Verluste, die hinten dran zurückgeblieben sind, in dem Sinne, dass ich halt dann auch radikal einfach Sachen halt umgeändert habe und habe gesagt, okay, wenn ich es mache, dann mache ich es halt jetzt so, wie ich es denke.
Ja.
Und zwänge mich da jetzt nicht irgendwie in das Korsett rein.
Mhm.
Also wo ich den Vorteil nicht gesehen habe.
Ja.
Lief dann gut, also ich habe dann auch keinen auf den Deckel bekommen. Wir haben ein paar Sachen von mir adoptiert und sie hat wieder ein paar Sachen zu sich zurückgenommen, wo sie dann praktisch übernommen hatte. War dann aber auch tatsächlich eher so, dass sie sich immer weiter eigentlich von dieser Führungsrolle auch ein bisschen entfernt hat und ich immer mehr Sachen übernommen habe. Im Grunde genommen ist es nachher darauf hinausgelaufen, dass ich die Entwicklungsleitung dann übernommen hatte und sie noch die technische Leitung, war im Grunde genommen auch der Service noch mit dazu. Zumindest mal so eine grobe Struktur von den Service-Mitarbeitern zu organisieren. Genau, ich habe das Entwicklungsteam dann übernommen gehabt. Das war dann so ein bisschen die Aufteilung, weil sie mich natürlich zum einen auch nicht mehr rausnehmen wollten aus dem, was ich halt gemacht habe, dann für, ich weiß gar nicht wie lange, knappes halbes Jahr oder sowas in der Richtung. natürlich auch was gesucht haben für meine Chefin.
Das heißt, deine Chefin ist zurückgekommen und ihr habt euch das dann mehr oder weniger so aufgeteilt?
Genau, also es war, ich krieg's gar nicht mehr so ganz zusammen, aber es war natürlich dann ein bisschen eine komische Situation, weil ich im Grunde genommen halt recht viel dann schon übernommen hatte. Meine Chefin auch in Teilzeit, ich glaube sogar noch mit 30% oder sowas dann zurückgekommen ist erstmal. Und dann hatten wir geguckt gehabt, okay, wie können wir das praktisch übernehmen? Mhm. Und im Grunde genommen habe ich dann halt nachher die Entwicklungsleitung, so hat man es halt genannt, also ich hatte dann die Entwickler praktisch unter mir, während sie noch die Koordination Richtung Serviceabteilung mit gemacht hatte und übernommen hatte. Ab dem Moment war es dann, sage ich auch mal, offiziell als Führungsstelle, sage ich mal, deklariert. Da hatte ich dann auch jegliche Verantwortung über die Entwicklungsabteilung und die Leute unten drunter. Mhm.
Hast du dann vorher, in der Zeit, wo du sie elternzeitbedingt vertreten hast, gar nichts disziplinarisch gemacht?
Teils, teils. Ich hatte ein paar Sachen, Urlaubsplanung, sonstige Themen, also so ein bisschen den organisatorischen, disziplinarischen Teil. Gucken, dass die Leute pünktlich da sind, etc. Solche Themen. Aber natürlich gehaltstechnisch, sonstige Sachen, war natürlich dann alles über die Geschäftsführung.
Das und so Mitarbeiterentwicklung und so Sachen, mit denen 1:1 führen oder so Zeug?
Hatte ich gemacht gehabt. Das ist jetzt wirklich nachher meine Aufgabe, aber weiß ich gar nicht. War auch so ein Thema, ich habe nicht nachgefragt. Ich habe es halt einfach mal gemacht. War mir aber auch wichtig, einfach um zu gucken, auch wie die Leute mich praktisch akzeptieren, ob es da Spannungen gibt. Weil ich finde einfach auch als Führungskraft sollte man ziemlich nah an den Leuten dran sein, was die Kommunikation vor allem angeht. Ich finde das eine ganz wichtige Sache.
Ja.
Dass man mit den Leuten auch redet und auch Feedback von denen einholt, ne? Mir war es natürlich auch wichtig zu wissen, okay, taugt das für die Leute, was ich mache? Ich bin ja komplett neu gewesen. Ich habe natürlich irgendwie halt schon eine gewisse Vorstellung auch gehabt, wie ich es machen will. Man muss dann schon auch seine eigenen Gedanken und auch seine eigenen Prinzipien durchsetzen. Man kann natürlich nicht auf alles hören, was dann die Mitarbeiter da als Feedback dann auch von sich geben, aber man sollte zumindest schon sich anhören, was sie denn zu sagen haben und wo sie sich auch Sachen wünschen.
Ja.
Das habe ich dann schon in Einzelgesprächen oder dann auch in stellenweise Gruppengesprächen gemacht gehabt.
Wie hast du das gemacht, das Feedback so richtig einzufordern?
Im Grunde genommen auch durch eine sehr offene Kommunikation von mir, dass ich klar hingegangen bin, habe gesagt, Leute, ich weiß, dass ich im Endeffekt noch nicht allzu viel Erfahrung habe. Ihr habt ja jetzt, also das war nachdem ich das einen Monat oder zwei oder sowas gemacht hatte, ihr habt mitbekommen, wie ich es mache. Ich brauche jetzt auch Feedback von euch, ob das taugt, ob das so okay ist auch für euch. Ich will euch da jetzt auch nicht vor irgendwelche Dinge stellen, wo ihr sagt, naja, ist ja schön, aber ich bin froh, wenn die alte Chefin wieder da ist. Der kriegt es ja überhaupt nicht hin. Wenn ihr das Gefühl habt, gebt es mir bitte als Rückmeldung. Also ich finde, man muss da auch einfach so selbstbewusst sein, Feedback wirklich einzufordern und dann auch die Kritik einzufordern.
Kam da auch dann wirklich konstruktives Feedback zurück?
Ich glaube schon. Das ist jetzt kein Punkt mehr genau, der wirklich aufgebracht worden ist. Aber wir sind auf jeden Fall in einen, sag ich mal, stetigen Verbesserungsprozess gekommen.
Okay.
Von dem her, es gab schon Feedback. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr genau, was es war.
Ja, ich meine jetzt nur, es gibt ja auch oft diese Situation, wo man sagt, habt ihr eigentlich Feedback für mich? Und dann stehen die Leute so da so, habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht? Was willst du von mir? Schon okay. So, dass man da jetzt quasi nichts Sinnvolles draus ziehen kann. Aber wenn du sagst, ihr seid in einen Prozess gekommen, wo ihr euch stetig verbessert habt, ist das ja auf jeden Fall schon mal gut. Das heißt, ihr wart auf der kommunikativen Ebene so gut auf Augenhöhe, dass da was zurückkam, was du dann verwerten konntest. Was das jetzt genau ist, ist ja erstmal egal.
Ja, genau. Na, das war auf jeden Fall der Fall. Ich denke, man muss auch einfach den Mitarbeitern vermitteln, dass man es ernst nimmt, dass man sie ernst nimmt und das tatsächlich auch möchte.
Ja.
Natürlich ist da immer so ein bisschen Unbehagen, oder kann ich verstehen, dass man ein bisschen Unbehagen, wenn man dann, sag ich mal, auch wenn es vom Chef gefragt wird, den Chef kritisiert, das ist ja immer so ein bisschen plump gesagt ein Tabuthema, kann ich allerdings nicht verstehen, kann ich auch nicht befürworten.
Ja.
Natürlich sollte man jetzt irgendwie nicht aggressiv oder, also manche Dinge behält man auch besser für sich.
Ja.
Aber so ganz grundsätzlich, wenn es wirklich konstruktives Feedback ist, wo man sagt, okay, das und das finde ich nicht gut oder ich finde, du solltest mehr Mitarbeitergespräche machen, man kriegt zu wenig von dir mit, will mehr Informationen, aber da war auch ein Feedback. Die Informationsweitergabe hat ihm gefehlt gehabt.
Ja.
Sie hat nicht ganz gefehlt, aber er hat klar und deutlich auch gesagt, er würde sich wünschen, wenn ich da mehr Informationen auch ins Team mit reingebe.
Mhm.
Und genau solche Sachen sollte man dann schon auch ansprechen.
Ja, sehe ich auch so. Ist natürlich super wichtig. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie sind die Leute sozialisiert worden, was für Erfahrungen haben sie schon gemacht. Das funktioniert halt nur, wenn du die psychologische Sicherheit im Team hast, dass sie nichts befürchten müssen, wenn sie denn auch Kritik äußern. Ist ja schön, ja, wenn du offen fragst, aber wenn sie dann das Gefühl haben, wenn sie was sagen, kriegen sie dann die nächste Beförderung nicht oder kriegen keine Projekte mehr oder können nicht mehr mit dir in einem Raum sein oder was auch immer, dann ist es natürlich problematisch. Kommt dann, denke ich, auch immer ein bisschen drauf an, was die Leute in der Vergangenheit für Erfahrung gemacht haben, wie offen sie dir in dem Moment sind.
Bestimmt.
Von dem her ist es ja aber auf jeden Fall gut. Also ich sehe das auch wie du, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Und wenn man das nicht hat, dann kommt man ja selber auch nicht vorwärts. Es ist ja auch ein Anspruch, also den habe ich an mich und ich glaube, den hast du auch an dich, dass man sich selber weiterentwickelt. Du willst ja auch in dieser Position besser werden und es funktioniert halt auch nur, wenn man sich damit auseinandersetzt, was andere Leute vielleicht von einem erwarten. Und wie du sagst, du musst ja nicht alles eins zu eins so umsetzen, wie die Leute dir das zurückgeben. Aber du siehst halt dadurch, was vielleicht ein Thema ist. Und dadurch kann ja auch kommen, aha, okay, das ist bei euch so und so angekommen. Das mache ich, weil das und das hat euch offenbar bisher vielleicht die Perspektive dazu gefehlt, weil wir nie drüber geredet haben oder ihr nie in diesen Meetings sind, die das betrifft oder was auch immer. Mhm. Und dann kann man das ja klären und dann wissen die Bescheid und du weißt Bescheid. Und dann muss man gar nichts ändern. Es geht nur darum, dass alle halt auf dem gleichen Level des Wissens oder der Information quasi sind. Also Feedback heißt ja nicht immer, ich muss was an meinem Verhalten ändern. Es geht ja auch nicht darum, allen Menschen alles recht zu machen, sondern darum, alle Perspektiven sich mal anzugucken und dann zu schauen, okay, und was brauchen wir jetzt, damit wir als Team gemeinsam weiter gut funktionieren?
Ja, ich denke, da ist es auch einfach wichtig, eine klare Linie auch weiterzugeben. Das ist auch ein gewisses Standing in dem Sinne, eine Außendarstellung, die man im Team braucht, auch eine Konsistenz. Das ist genau das, was du am Anfang gemeint hast, dass die Leute nicht befürchten, auch wenn ich da jetzt irgendwas sag. Da braucht man für sich auch eine klare Linie. Ne? Also wenn man so Feedback einfordert, dann muss man halt auch damit leben können.
Ja.
Das muss man dann auch durchziehen. Man darf auch nicht irgendwie nachher jemand darunter leiden, dass er einem die Meinung sagt.
Ja. Ja. Ich meine, es gibt ja immer, wie du vorhin schon gesagt hast, kommt ja auch immer drauf an, wie man etwas sagt. Aber ich meine, dazu sollte man eigentlich in einem professionellen Umfeld alle professionell genug sein, dass man hier jetzt niemanden irgendwie persönlich angeht oder so. Darum geht's ja gar nicht.
Ja, eine Erfahrung habe ich tatsächlich gemacht gehabt, wo ich dann auch kurz überlegt hatte, okay, wie gehe ich es an? Das war ganz lustig. Ich habe logischerweise auch mit dem Team noch zusammengearbeitet, also hatte auch noch an der Entwicklung mitgemacht und wir haben gerade alle zusammen an einem bestimmten Teil von der Software gearbeitet.
Mhm.
Ich hatte ein paar Sachen verändert und in kurzer Zeit immer wieder die Änderungen eingecheckt gehabt und auf einmal kommt ein Kollege von mir wütend reingestopft. Ich soll doch jetzt aufhören, hier irgendwie ständig was zu committen und keine Ahnung was. Also er wollte auch selber eben dran arbeiten und das hat ihn dann jahrelang gehindert.
Ah, okay.
Und da war ich erstmal baff und habe mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Ne? Solche Sachen sollte man meiner Meinung nach dann schon auch direkt ansprechen und auch nicht unbedingt auf sie sitzen lassen. Also ich meine, zwischen Kollegen ist das immer noch eine Sache, wo man dann vielleicht nur sagt, ja, keine Ahnung, schlechten Tag gehabt oder sowas. Aber wenn, sage ich mal, ein Mitarbeiter dann dich als Führungskraft, auch wenn man locker mit den Leuten umgeht, so angeht, dann sollte man das auch ansprechen oder halt dementsprechend klarstellen. Und habe ich aber auch, hatte, wie gesagt, eben ja noch nicht allzu lange Erfahrung damit, stand dann auch erstmal kurz da und mir überlegt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Und habe aber für mich entschieden, okay, also das kann ich so nicht stehen lassen. Ich will ihn jetzt aber natürlich auch nicht vor versammelter Mannschaft zusammenscheißen. Das ist ja,
bringt ja auch nicht Sinn der Sache. Ja.
Und das war selber ein sehr junger Kollege, der auch relativ frisch war und man hat einfach gemerkt gehabt, der hat ein bisschen schlechten Tag gehabt. Nichtsdestotrotz bin ich dann rüber ins andere Zimmer, das war direkt daneben, das hat natürlich jeder mitbekommen und habe erstmal sehr klar und deutlich, aber sehr ruhig und bestimmt auch gesagt, dass wenn er solche Probleme hat, die gerne äußern darf, aber das hier in einer professionellen Umgebung bitte auch dementsprechend zu artikulieren ist. Und er hat es auch aufgenommen gehabt, das war dann auch okay, er war dann relativ kleinlaut, er hat sich, glaube ich, auch ein bisschen dafür geschämt.
Mhm.
Fand ich auch eine sehr interessante Geschichte. Mhm. Und in solche Sachen stolpert man dann natürlich auch mal rein.
Ja. Ja, ist auch gar nicht so einfach. Ich finde, das ist dann auch immer so ein bisschen eine Gratwanderung, ne, von ich möchte den Leuten nicht auf die Füße treten oder kann man da jetzt drüber hinwegsehen, weil man hat offenbar einen schlechten Tag, aber gleichzeitig ist es ja auch deine Verantwortung, zu sagen, das ist ja schön, dass du einen schlechten Tag hast und ich kann das auch nachvollziehen und das ist auch in Ordnung, aber sei dir halt dessen bewusst, was du damit gegebenenfalls auch anrichten kannst. Aber ja, voll stark. Also, dass es auch so gut funktioniert hat dann bei euch.
Ja, war ich selber ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Lustigerweise kam dann auch noch ein anderer Kollege, hat gemeint gehabt, oh, er fand das so bewundernswert, wie ruhig ich da geblieben bin. Er wäre da ja ziemlich laut geworden.
das zeigt ja auch wieder, finde ich, diesen Punkt, dass man als Führungskraft ja auch total Vorbild ist.
Ja, definitiv. Und das war auch, da wollte ich auch so ein bisschen drauf raus, auch natürlich im Team, wenn solche Szenarien auftun, muss man auch gucken, dass man die vermittelt. Aber man ist auch ein bisschen Führungskraft und ich finde, man sollte zwar jetzt nicht unbedingt groß Respekt oder sonst irgendwas einfordern in dem Sinne, aber man sollte zumindest schon einfordern, dass die Leute auch akzeptieren, dass man über allem steht. In dem Sinne, dass man nachher einfach der disziplinarische Vorgesetzte ist. Und das hat einen anderen Punkt, wenn man den, sag ich mal, im Team irgendwie öffentlich so angreift. Und das sollte man meiner Meinung nach nicht unbedingt zulassen. Weil das zeigt wiederum ein ganz schlechtes Bild auch für das Team. Weil wenn ich das, sage ich mal vorsichtig, mir gegenüber zulasse, dann würde ich es auch gegenüber anderen zulassen.
Ja. Ja, im Prinzip ja, genau. Also jetzt gar nicht so sehr deswegen, weil du jetzt in Anführungszeichen besser bist als die anderen.
Nee, das sicher nicht.
Genau, ja.
Einfach von der Stellung her.
Ja. Also
im Endeffekt, ich bin ja dafür nachher zuständig zu gucken, dass das Team funktioniert. Genau das spiegelt es nämlich nachher wieder. Wenn ich im Endeffekt mein eigenes Standing nachher nicht habe und sage, sowas geht nicht, das macht man nicht.
Ja.
Das wäre ja, sage ich mal, die Message gewesen, hätte ich praktisch das Ganze einfach liegen lassen. Dann hätte ich da was gedacht, aber ja, sehr cool.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, weil du mit deinem Verhalten oder mit deiner Reaktion auf das Verhalten von anderen spiegelst eben dem Team, das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung. Und zwar nicht nur auf deine Person oder deinen Status gesehen, sondern auf alle. Mhm. Wie du sagst, wenn der mit dir so umgehen darf und es für dich in Ordnung ist, dann darf der ja auch mit den anderen so umgehen. Und deine Aufgabe als Führungskraft ist ja aber unter anderem auch, für die anderen einzustehen. Und das tust du ja schon allein dadurch, dass du für dich selber in dem Moment einstehst.
Genau.
Weil die können sich dann darauf verlassen, dass wenn ihnen mal jemand so blöd kommt, dass du das nicht gut findest und sie in dem Sinne verteidigen würdest. Oder auch wenn du es nicht mitbekommst, sie zu dir kommen können, wenn sie ein Thema mit jemandem haben, wo sie sich ungerecht behandelt fühlen und sagen können, hey, pass mal auf, der kommt immer so und so zu mir, finde ich nicht okay, kannst du mal mit dem reden?
Ja.
So. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt und das bezieht sich ja auf alles. Ich habe das mal erlebt mit einem Chef, der mir gegenüber in Einzelgesprächen Dinge erzählt hat über Kollegen von mir, was er ja eigentlich sowieso überhaupt nicht darf und sollte.
Ja, vor allem sollte.
Ja, und das waren jetzt keine super dramatischen Sachen. Aber trotzdem gehe ich als Mitarbeiterin von ihm aus diesem Gespräch raus und frage mich dann halt sofort, was erzählt er denn meinen Kolleginnen über mich?
Mhm.
Das ist halt genau dieser Punkt. Du schließt ja dadurch direkt von dem Verhalten darauf, wie der sich anderen gegenüber oder dir gegenüber dann verhalten würde.
Ja.
Und ich finde, das ist auch was, was viele tatsächlich vergessen, diese Vorbildfunktion, die Führungskräfte automatisch haben. Weil egal, was du als Führungskraft machst oder wie du dich verhältst, das strahlt sich direkt auf dein Team ab. Dadurch, dass sie wissen, was geht nicht. Weil die Sachen, die du machst oder nicht machst, dürfen sie ja in Anführungszeichen automatisch auch machen oder nicht machen.
Mhm.
Und das Gleiche geht zum Verhalten oder eben das Verhalten von anderen zu dulden oder nicht zu dulden.
Ja, das ist definitiv. Also Vorbildfunktion ist man immer. Man ist auch immer unter Beobachtung.
Ja.
Also muss man sich auch bewusst sein in dem Sinne. Das ist einfach so.
Ja.
Allein schon, wenn man ein Teammeeting hat und muss sich nur nicht mal selber anberaumt haben, man geht in den Raum rein, wenn die anderen schon da sind oder sitzt schon da und das Meeting fängt an. Und wenn nicht sofort jemand das Wort ergreift, gehen erstmal alle Augen zu einem selber.
Ja, okay. Stimmt.
Ich habe das Meeting zwar nicht einberufen, aber dann fange ich halt mal an. Und wenn es nur ist, das Wort zu übergeben.
Also ja.
Solche Sachen. Und das hat eine starke Außenwirkung. Und genau deswegen, das ist das, was ich auch gemeint habe, da muss man auch ein bisschen aufpassen von dem, was man als Position hat und wie man damit umgeht. Wenn die Kollegen miteinander mal irgendwie einen schlechten Tag haben oder sowas, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade direkt eingreifen. Das ist das, was ich vorhin gemeint hatte. Natürlich, wenn es über längere Zeiten geht und dann ein Konflikt draus entsteht, dann muss man schon irgendwann eingreifen. Aber nur dadurch, dass es halt bei mir gemacht hat, da muss man dann halt irgendwo auch Grenzen setzen.
Einfach. Ja, gerade das Thema Grenzen setzen. Ich meine, dadurch, dass du die Grenze setzt, erlaubst du ja auch den anderen, diese Grenze zu setzen bei sich. Wie lange war das denn dann, dass du dort alleine warst, bis sie wiedergekommen ist?
Ich glaube, rund 6 Monate war sie, glaube ich, ganz weg.
Mhm.
Dann ist sie wieder gekommen, wie gesagt, eben erstmal in Teilzeit, ich glaube, mit 30% am Anfang. Mhm. Es war auf jeden Fall nicht viel, deswegen war eben auch die Geschichte, okay, wie gehen wir weiter? Sie hat auch von sich aus schon so ein bisschen das Signal gesendet gehabt, dass sie eben halt gerade eher weniger arbeiten will und das auch so okay ist, dass ich das erstmal übernehme. Mhm. Insgesamt war ich, glaube ich, in der Firma dann knapp 3 Jahre. Ja, dann im Grunde genommen kam danach der nächste größere Schritt.
Ich wollte gerade, bevor wir das machen, würde mich noch kurz interessieren, gerade in der Firma oder auch in der Situation, hattest du da irgendwelchen Support, Führungskräftetrainings, irgendwas so hier an die Hand oder war es wirklich, wie du vorhin am Anfang gesagt hast, kaltes Wasser, ciao, viel Spaß?
Das ist der Fluch und Segen von kleinen Firmen. Man hat, wie man bei mir definitiv dann der Fall war, man hat relativ schnell die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Aber kleine Firmen haben selten das Geld und andere Mitarbeiter, um einem da groß Support zu geben. In dem Fall nein, ich hatte weder jemanden, den ich groß drauf ansprechen hätte können. Ich hatte fairerweise die Geschäftsführung, hätte ich schon mal fragen können, wenn es jetzt wirklich was Kritisches gewesen wäre. Mhm. Aber ich meine, da geht man natürlich auch nicht jetzt irgendwie hin und sagt, du, spreche ich denn das jetzt eigentlich bei den Mitarbeitern an? Oder?
Vor allem in der Situation, ne? Also ist bei dir natürlich dann auch wieder eine doppelt schwierige Situation. Jetzt ist man gerade 3 Monate da, dann bekommt man das zugetraut und 2 Wochen später so, wie soll ich das eigentlich machen?
Ja. Nee, von dem her war das so ein bisschen ja, Learning by Doing und rein ins kalte Wasser. Also Trainings gab es nicht. Dadurch, dass es eine kleine Firma war, hatte ich im Endeffekt auch keine anderen Führungskräfte groß in dem Sinne. Wir hatten einen, in Anführungszeichen, Serviceleiter, aber da habe ich auch nicht wirklich viel rausziehen können. Von dem her war ich da schon auf mich alleine gestellt.
Aber hast du dich dann so privat damit auseinandergesetzt?
Ein bisschen, aber ganz ehrlich, ich habe eigentlich den größten Teil habe ich einfach so gemacht, wie ich dachte, man sollte es machen.
Ja, und dann das Feedback von den anderen genau. Mit eingearbeitet und dann mal gucken.
Genau, und dann halt eben Feedback eingeholt, weil mir es schon auch natürlich wichtig war. Ich will mich auch immer weiter verbessern.
Ja.
Hatte dann aber, muss ich auch ehrlich sagen, nicht unbedingt noch die Muße, mich groß dann in Weiterbildung selbst im privaten Bereich reinzustürzen.
Ja, klar.
Und dann habe ich gesagt, okay, es funktioniert, ich kann jetzt erstmal Erfahrung sammeln ja. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Hast du mal nach was gefragt und dann wirklich ein Nein bekommen oder hast du es halt einfach quasi so laufen lassen, wie es halt war?
Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, ich habe nicht wirklich gefragt.
Ja. Hättest du dir denn was gewünscht?
Ich hätte mir schon ein bisschen gewünscht, dass ich zumindest mal irgendwie einen Mentor oder zumindest mal eine andere Führungskraft hätte, die ich hätte fragen können.
Ja.
Aber wie gesagt, kleine Firma war mir dann klar, das gibt's hier nicht. Ich muss da irgendwie selber durch.
Ja.
Also wäre schon schön gewesen. Ich denke, das ist auch sicher sinnvoll, wenn man da jemanden hat.
Ja.
Man kann es auch im privaten Bereich suchen. Also das ist tatsächlich eine Sache, wo ich dann stellenweise gemacht habe. Mhm. Aber das meiste habe ich dann einfach irgendwie nach eigenen Gunsten gemacht.
Bestem Wissen und Gewissen.
Genau, bestem Wissen und Gewissen.
Ja, ich meine, manchmal ist es auch ganz cool, jemanden aus dem Externen zu haben, der die Firma gar nicht kennt und dann wirklich nur so deine Perspektive da drauf kennt. Manchmal ist es cool, jemanden von intern zu haben, der so die Firma auch kennt und dann nochmal was anderes dazugeben kann. Aber ja, klar, ist halt schon schwierig. Ich weiß auch nicht, wie es da gewesen wäre. Ich meine, es gibt ja immer so unterschiedliche Ansätze, was Weiterbildung angeht. Wenn du dir jetzt privat jemanden gesucht hättest und gesagt hättest, hey Leute, ich habe da jemanden, könnt ihr mir das bezahlen oder so. Ich weiß nicht, wie es da bei euch mit Weiterbildung oder sowas aussähe. Wird man nicht wissen, wenn man nicht gefragt hat wahrscheinlich, aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich finde es immer gar nicht so einfach in der Situation, sich dann so Dinge aktiv zu überlegen. Wenn man da reingeworfen wird, dann wird einem quasi das zugetraut und gleichzeitig aber auch so ein bisschen suggeriert in der Situation, schaffst du schon. Was ja prinzipiell mal cool ist, weil dir wird das Vertrauen geschenkt, das zu tun. Und zu einem gewissen Grad Learning by Doing ist ja auch sinnvoll, weil nur durchs Tun lernt man es ja tatsächlich auch. Aber dann gleichzeitig wie so suggeriert zu bekommen, du brauchst nichts anderes als dich selbst, um dich weiterzubilden, finde ich manchmal dann auch ein bisschen schade, weil das geht schon, aber es geht halt einfacher und mit weniger Stress und Selbstzweifeln vielleicht,
ja.
Wenn man welche Form auch immer von Support quasi bekommt.
Ja, das ist wahr. Also ich denke, das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, dass er es zumindest mal versucht, sich eine Fortbildung dann zu holen oder im Notfall selber drum zu kümmern.
Ja.
Ich bin damals gar nicht groß auf die Idee gekommen. Fortbildungen waren aber auch jetzt bei uns nicht so ständig irgendwie da, dass man gesagt hätte, ja, mache ich auch mal eine Fortbildung, was könnte ich denn gebrauchen? Da wäre ich vielleicht eher drauf gekommen.
Ja.
Ich glaube, in den 2, 3 Jahren, wo ich da war, hat man, glaube ich, eine einzige Fortbildung mal für einen Mitarbeiter gehabt. Das war's dann.
Ja, schon immer wieder interessant, ne, wie das dann in unterschiedlichen Bereichen dann gehandhabt wird. Es gibt ja auch Firmen, da kommst du nur in Führungsrollen, wenn du einen bestimmten Werdegang hingelegt hast intern bei den großen Konzernen. Und dann gibt's welche so, hier mach mal, schaffst du schon. Und dann kann man sich selber drum kümmern und vielleicht kriegt man Geld und vielleicht kriegt man keins und so. Ist schon immer interessant, wie das dann unterschiedlich gehandhabt wird.
Ja, definitiv. Da gibt es ganz, ganz große Unterschiede in den Firmen. Ich denke, da kommen wir später noch drauf, aber das ist auch gerade in der Firma, wo ich jetzt arbeite, war es auch schon im Vorstellungsgespräch der Fall, dass ich tatsächlich durch so ein, sie haben es so nett Personal Development Center genannt, so ein bisschen ans Assessment Center angelegt, aber sie haben gesagt im Endeffekt, den Spruch fand ich eigentlich ganz gut. Sie wollen für alle Führungskräfte in der Firma das machen, damit sie auch sicher gehen können, was sie den Leuten unten drunter sozusagen geben. Damit sie da einfach ein bisschen Sicherheit haben, zu sagen, okay, den haben wir gecheckt, der kann das oder zumindest geht man davon aus, dass das kann. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie jemand, wo man sagt, oh, okay, da sollte man vielleicht doch erstmal noch in gewisse Fortbildung reinstecken.
Ja, es macht eine coole Form von Qualitätssicherung eigentlich auch.
Ja, und das fand ich ganz gut, weil da haben sie klar gesagt, das machen sie intern und deswegen machen sie es extern genauso. Mhm.
So abschließend noch zu dieser ersten Stelle, was war denn dann da so deine größte Herausforderung, wenn du jetzt dann im Nachhinein drüber nachdenkst?
Ich glaube, das war so ein bisschen ein Mix aus allem. Ich glaube, das ist jetzt kein einzelnes Szenario, wo ich sage, wow, das war genau so eine Situation, die war furchtbar schwierig, sondern ich glaube, alles außenrum zu handeln. Und ganz ehrlich, das ist, glaube ich, so ein bisschen universal gültig, wenn ich auch über meine anderen beruflichen Pfade nachdenke. Die Führungsrolle zusammen mit dem täglichen Business und den ganzen Sachen, die sonst einem irgendwie in der Arbeit drauf kommen, in Einklang zu bringen, ich glaube, das ist eine wirklich schwere Geschichte.
Ja.
Zu gucken, dass man im Endeffekt noch nah genug am Team bleibt, die Kommunikation aufrechterhält, auch den Mitarbeitern die Perspektive gibt und die dadurch Karriere einfach führt, sag ich mal. Während man das ganze andere, was einen auf einen aufprasselt, noch zu managen, das ist eigentlich ein großer Teil, weil oft ist es einfach so, dass, ja, man ist in der Führungsposition, aber man hat trotzdem noch so viele Aufgaben, dass eigentlich man sollte irgendwie 30% Führung machen und kriegt gefühlt 10% Zeit zur Verfügung.
Vor allem, wer sagt denn bitte, dass Führung, also was ist, was nur 30% deiner Arbeitszeit in Anspruch nimmt? Weil eigentlich ist als Führungskraft dein alleiniger Job ja Führung zu machen. Sollte zumindest so sein, meiner Meinung nach. Ist natürlich ein bisschen schwierig und dann kann man sich wieder drüber unterhalten, was gehört da jetzt alles dazu. Aber in deinem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja auch wirklich noch als Entwickler gearbeitet in der Zeit.
Ja, klar. Also meine Hauptaufgabe war schon auch noch mit Entwickler. Ich würde auch mal grob sagen, der Anteil war vermutlich 50-60% noch entwickeln, / Projektmanagement ging dann halt auch gleich mit rein.
Führung geht nebenher, kein Problem.
Ja, genau. Ich hatte ja auch die Führung da übernommen und die Koordination von den Entwicklern. Kann ich auch gleich noch das Projektmanagement machen.
Ja,
voll
logisch.
Es klingt erstmal logisch. Da diesen ganzen Wulst dann an unterschiedlichen Aufgaben so ein bisschen zu priorisieren und unter einen Hut zu bekommen, ich glaube, das war wirklich die schwerste Aufgabe. Und ganz ehrlich, das hat mich eigentlich bisher immer begleitet.
Ja, deiner Meinung nach, wie würde denn eine Führungsrolle eigentlich, oder wie sollte eine Führungsrolle eigentlich aussehen von den Aufgaben her?
Ich glaube nicht, dass man es wirklich so pauschal beantworten kann. Das hängt immer ein bisschen von der Teamgröße ab. Das hängt davon ab, was man wirklich macht, wie viel Führung die Mitarbeiter auch benötigen. Pauschal gesagt, man sollte zumindest genügend Zeit haben, sich effektiv um die Mitarbeiter zu kümmern, ohne dass man im Endeffekt ständig irgendwie noch die anderen Sachen beiseite schiebt, um sich extra Zeit dafür zu machen. Ich denke, das ist einfach ein Thema, wo halt leider doch dann zu sehr effizienzgetrieben ist in den Firmen mittlerweile. Also einfach vom Profit her. Ne? Geld muss irgendwie reinkommen, da ist für Führung dann meistens halt nicht so viel Zeit. Also klar, es gibt Mitarbeitergespräche und sonstige Sachen, aber es ist ja immer so ein bisschen auch mit den Mitarbeitern mal noch konkret im Kontakt zu bleiben und auch so ein Einzelgespräch mal zu machen.
Ja.
Also tatsächlich auch irgendwie einfach mal, wenn ich mir überlege, ich muss jetzt mal oder will mit den Mitarbeitern einfach mal ein Gespräch führen, muss ja nicht immer ein halber Tag sein, sondern einfach irgendwie, ich rufe mal kurz an und mache das mal irgendwie für eine Viertelstunde. Ja, schön, wenn ich jetzt 10 Mitarbeiter habe, dann ist ein Tag rum bald. Bisschen übertrieben, aber ja.
Naja, schon. Ich meine, wenn du da, es geht ja auch nicht nur darum, das Gespräch zu führen, sondern du führst ja oft nicht nur ein Gespräch, um zu gucken, wie geht's deiner Frau, sondern da geht's ja auch darum, wie geht's dir aktuell, was kann ich für dich tun? Und dann musst du ja gegebenenfalls auch was tun.
Ja, genau.
Von dem her ist es ja jetzt nicht unbedingt mit dem 15-Minuten-Gespräch gegessen, sondern da hast du ja dann erstmal so abgeklopft, was ist eigentlich gerade los und wie kann ich dir helfen oder wo brauchst du meine Unterstützung?
Mhm.
Und dann ist es ja mit dem Ende des Gesprächs nicht abgehakt, da geht ja die Arbeit dann erst richtig los.
Ja, genau. dass, also wenn ich mir da was wünschen dürfte, dann natürlich einfach, dass man da auch ein bisschen mehr grundsätzlich Zeit bekommt. Und ich denke, die sollte man vermutlich auch einfach dann einfordern, wenn man sie nicht bekommt.
Wobei ich das tatsächlich auch sehr schwierig finde, sowas einzufordern, gerade in so einer Situation, wie du damals warst.
Ist es, ja, definitiv. Also es ist absolut schwer, sowas einzufordern. Aber ich denke, man sollte es machen. Ja, also es heißt jetzt nicht, dass man es kann oder dass es wirklich was bringt.
Hast du es denn gemacht?
Ja, ich bin da auch kein gutes Beispiel.
Ja, ich meine, ich finde es auch super schwierig, gerade in der ersten Rolle und auch in so, wie du an diese Rolle gekommen bist, so wie ich auch an diese Rolle gekommen bin, da dann nach kurzer Zeit zu sagen, ich fordere jetzt hier mehr Zeit ein. Ich finde, da hat man gar nicht so den Bezug dazu oder auch so diese Selbstbewusstsein unter Umständen, dass man da jetzt was einfordern kann oder in der Position ist, irgendwas einzufordern. Oder zu sagen, Leute, die Aufgaben mache ich nicht mehr. Und ich sehe das auch so wie du, das ist auch auf jeden Fall wichtig und ich finde, das sollten die Leute auch machen. Aber es ist ja gleichzeitig, da kommt es dann auch wieder drauf an, was hast du für einen Chef? Wie ist da die psychologische Sicherheit? Wie ist der aufgestellt? Kann ich zu dem hingehen und sagen, pass mal auf, die Aufgaben, die ich hier alle machen soll, die kann ich gar nicht alle leisten, ohne dass der jetzt von mir denkt, die kann ja gar nichts.
Ja.
So, von dem her, im Nachhinein, so mit der Erfahrung, die du jetzt hast, wie hättest du es gemacht?
In dieser Position, in der ich war, mit der Erfahrung jetzt und allem, würde ich definitiv zu meiner Chefin, also zur Geschäftsführung hingehen und sagen, ich brauche mehr Zeit. Ich brauche ja schon alleine deswegen mehr Zeit, weil ich im Endeffekt gar keine Erfahrung habe, wie man es macht. Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Und ich würde, glaube ich, schon definitiv hingehen und sagen, okay, pass mal auf, mein typischer Alltag ist aufgeteilt in so viel Prozent für das und das und das. Der Führungsanteil ist da meiner Meinung nach deutlich zu gering. Ich habe keine Zeit, mit den Leuten irgendwie groß was zu reden oder zu organisieren oder sonst irgendwas zu machen. Ich bin im Endeffekt froh, wenn ich mit denen irgendwie ab und zu mal tatsächlich ein Einzelgespräch irgendwie noch hinbekomme als Mitarbeitergespräch oder Einzelgespräch oder irgendwas. Das würde ich gerne ändern. Ich brauche dafür mehr Zeit, da muss halt irgendwas anderes dann eben halt von mir weg.
Eigentlich eine Prioritätenfrage, ne?
Ja, genau. Im Endeffekt eigentlich ist es genau das Gleiche, wie man ja auch, sag ich mal, als normaler Mitarbeiter
ja
immer lernt. Ne? Wenn man merkt, man kommt mit den Sachen nicht zurecht, geht zum Chef und fordert Prioritäten ein.
Ja.
Und klar, wenn der es einem nicht gibt, dann weiß man aber zumindest, wo man ist. Aber lustigerweise ist es eigentlich wirklich so, ja, als Führungskraft selber macht man das dann irgendwie doch meistens auch selber nicht so.
Ja, macht man es nicht, gell? Gerade bei sowas. Ich finde, das ist auch schwierig, weil gerade dieses Thema Führung quasi nicht so richtig geschätzt wird. Wie wir vorhin gesagt haben, das ist sowas wie, ja, mach das halt auch mal noch nebenher, ist ja kein Problem. Mhm. So. Und nicht so dieses, ja, das ist eigentlich ein Vollzeitjob. Und wenn ich hier was bewegen will als Führungskraft, dann brauche ich auch die Zeit dafür, was zu bewegen. Und es geht nicht nur darum, irgendjemand müssen wir jetzt diesen Stempel aufdrücken, damit den jemand hat. Und auch das, was du vorhin gemeint hast, von wegen des Geld für die Entwicklung und so Sachen, ist dann nicht da, wo ich mir halt auch denke, naja, wären wir nicht eigentlich alle viel weiter, wenn dieses Thema Führung gezielter angegangen werden würde und man die Leute entwickeln würde in richtige Führungskräfte, dann könntest du ja auch organisationstechnisch was verändern, was vermutlich auf lange Sicht auch wieder mehr Profit bringen würde. Klar, das kann dir natürlich niemand versprechen, aber ja.
Ja.
Ja, richtig interessant, wie du damit umgegangen bist. Und dann warst du 3 Jahre da und dann kam die nächste große Station.
Genau, ich war so, ja, circa 3 Jahre müsste ich da gewesen sein. Und
davon warst du dann die ganze Zeit im Prinzip Führungskraft, außer die ersten 3 Monate.
Führungskraft / Entwickler. Aber ja, genau. Und nach den 3 Jahren hatte ich mich dann dazu entschieden. Diverse Umstände haben dazu geführt, dass ich tatsächlich gesagt habe, ich gründe eine eigene Firma. Mit 2 anderen, also wir waren zu dritt im Endeffekt, die Firma gegründet haben und machen uns da in dem Sinne selbstständig und gehen dann selber los und machen Softwareentwicklung.
Damit sind wir am Ende von Teil 1 angekommen. Ich finde es immer wieder erschreckend und interessant zugleich, wie oft neue Führungskräfte ins kalte Wasser geworfen und alleine gelassen werden. Umso schöner zu hören, wenn dann vieles intuitiv sehr gut funktioniert. Wie gesagt, endet Dominiks Geschichte hier nicht. Am 12. Januar kommt Teil 2, da erzählt er dann von seiner Zeit als Geschäftsführer seiner eigenen Firma und wie er dann wieder in die Festanstellung gegangen ist. Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der genau von solchen Erfahrungen profitieren würde, dann teil sie doch direkt mit dieser Person. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspot@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.